Alles klar, jetzt komme ich zum Start. Die ja auch. Ja, die Landwirte allerdings in einer von mir nicht geteilten Art und Weise gehen an dieser Stelle den Staat an. Der muss doch da jetzt was unternehmen, der muss doch da was richten. Die einen verlangen Kompensation für die harten Reglementierungen und deren Hinauszögern, was übrigens Deutschland in geradezu skrupelloser Art und Weise in der Agrarpolitik gemacht hat. Bei dieser Gülleverordnung hat Deutschland es mittlerweile auf mehrere Gerichtsverfahren des Europäischen Gerichtshofs ankommen lassen und sind auch verurteilt worden, weil die halt diesen Richtwert von 50, ich weiß gar nicht genau, was die Einheit ist, beim Gülleverstreuen weitflächig überschreiten. Also die haben da schon ziemlich hinausgezögert, aber ich will wieder zurück zu, was machen sie denn da? Die Landwirte wenden sich, die konventionellen genauso wie die biologischen, an den Staat, und das ist sehr auffällig, was sie da machen. Die definieren den Staat gleich, und da sagen sie was über sich im Kapitalismus aus, als die für ihre Existenz zuständige Instanz. Das lässt sich natürlich so eine Ministerin wie die Klöckner nicht nehmen. Jetzt ist ja unterschrieben, wie unverzichtbar sie ist, mitsamt ihrem Ministerium und dem ganzen deutschen Staat. Stellt sich vor die Bauern hin und erzählt ihnen sowas. Das habe ich mir jetzt nur rausgegriffen, um daran was zu zeigen. Sie teilt den Bauern mit, im Haushalt 2020 würde in Deutschland eine richtige Rekordsumme für die Landwirtschaft verabschiedet, 6,7 Milliarden. Stellt sie sich vor die Bauern und sagt, und das ist nicht für uns, das wäre ja noch schöner, das ist für sie, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für unsere ländlichen Räume. Weil uns die Landwirtschaft etwas wert ist. Ich will sie gleich sagen, sogar noch mehr als Geld. Allein 4,1 Milliarden Euro für die agrarsoziale Sicherung. Das ist Geld für Sie, für Ihre Familien, damit Sie abgesichert sind. Bei Krankheit, im Alter, bei Unfällen. Ja, was sagt sie da eigentlich? Was die da bis an die Grenze der Peinlichkeit als Wertschätzung vorführt, ist der Sache nach ein ministerieller Offenbarungseid über die Marktwirtschaft und die Landwirtschaft in der Marktwirtschaft. Dieser Teil der Wirtschaft, immerhin für das Allerelementarste, die Ernährung der Leute zuständig, ist in dieser Wirtschaftsweise ein Stand, der muss dauernd vom Staat gerettet und alimentiert werden. Der ist ein Notfall. Ein eingerichteter Notfall im Kapitalismus. Und die sie da anspricht, sind übrigens nicht rückständige Bauern, die immer noch rumkrautern wie vorgestern und deswegen auf keinen grünen Zweig kommen. Die redet ja mit diesen modernen Landwirten, mit ihren vergrößerten Flächen, mit ihren riesigen Maschinenparks, mit ihrer Agrarchemie, mit ihrem Computer, an dem sie ihre Bilanzen machen müssen und Anträge schreiben. Diese modernen Landwirte, die voll eingeordnet und untergeordnet sind in das kapitalistische Geschäft mit Agrarprodukten, die ihre Produktion daran ausgerichtet haben und ausrichten, die können damit in dieser Wirtschaftsweise marktwirtschaftlich nicht überleben. Müssen als Stand insgesamt und fortlaufend subventioniert werden. Das ist ein ministerieller Offenbarungseid über diese Wirtschaftsweise. Dem trägt der Staat auch Rechnung. Unter anderem deswegen gibt es ja überhaupt ein extra Ministerium für Landwirtschaft. Und kaum trägt er dem Rechnung, präsentiert der Staat eine Rechnung. Was der nämlich öffentlich zum Besten gibt, ist die Härte, dass die Landwirtschaft in dieser Wirtschaftsweise eine riesige Kost ist. Dass sie ein Abzug darstellt von dem Reichtum, auf den es im Kapitalismus wirklich ankommt, Kapitalvermehrung. Dass das eine Kost ist, die der Staat aber für erforderlich hält und die er der Gesellschaft aufzwingt. In Gestalt von Steuern und Schulden und so weiter. Und jetzt kommt die fertige Rechnung. Damit, dass der Staat das macht, soll auch schon jedermann eins klar sein. Es ist doch wohl klar, ja, Alimentierung der Landwirtschaft muss sein, aber das kann natürlich nicht heißen, dass alle Höfe und gleich gar die, die davon abhängig sind, vom Staat leben können. Von uns als Gemeinschaft leben können, heißen dann die bösen Töne. Und der Auftrag eines Landwirtschaftsministeriums ist auch ein anderer und sie nimmt auch einen anderen Auftrag wahr. Die Landwirtschaft ist nicht in der Lage, in der kapitalistischen Ökonomie zu bestehen. Genau das soll sie aber. Die soll in der kapitalistischen Ökonomie bestehen und dafür, für ihren Einbau in die kapitalistische Ökonomie, dafür gibt es die Subvention. Und deswegen haben die Zuwendungen des Staates zur Alimentierung immer die Seite an sich, dass sie zugleich die Auslese unter den Landwirten an den Maßstab alimentieren und subventionieren, wer hält den kapitalistischen Anforderungen an die Landwirte stand und wer muss brechen. Damit hat es die deutsche Landwirtschaft sehr weit gebracht und die Klöckner haut dafür auch schwer auf die Pauke. Mit diesem Alimentieren und Auslesen der Landwirtschaft hat es Deutschland glattweg dazu gebracht, dass die Landwirtschaft zu einem beachtlichen Bestandteil des Exports Deutschland geworden ist. So ist dann sogar die Landwirtschaft, die intern Kost ist, doch auch Beitrag zum kapitalistischen Wachstum. Ein Beitrag, den fremde Nationen zahlen. Da gibt es immer die Beschwerde, die Subventionen werden falsch konstruiert. Die werden viel zu einseitig auf die Größe der Höfe, auf die Hektarzahlen berechnet. Das ist kein Irrtum der Politik. Das ist die passende marktwirtschaftliche Logik des Subventionierens. Das sind nämlich Erfolgsprämien, so gesehen. Die Landwirte, die sich kapitalistisch wirklich durchsetzen, die es schaffen, dauernd zu wachsen und andere zu verdrängen, ja, die kriegen auch die meisten Subventionen. Ganz fertig bin ich mit dem Staat noch nicht. weil der Staat auch mit seinen Subventionen gerade diesen kapitalistischen Fortschritt der Landwirtschaft will, diese verheerende Sorte von Produktivitätssteigerung und Größensteigerung will und subventioniert, ist ihm aufgestoßen, dass er parallel dazu eine zweite Sorte von Intervention und auch Subvention braucht, nämlich die Intervention und Subvention, die sich den von ihm als unerwünschte Nebenwirkung definierten Folgen zuwendet. Es braucht dann eben Reglementierung, staatliche Reglementierung der Grenzen der Naturzerstörung. Eben sowas wie diese neue Düngeverordnung und den Insektenschutz. Und darauf beharrt eine solche Ministerin auch, und die Worte von der sind ja wieder sehr aufschlussreich. Sowohl was die charakterliche Eignung für so ein Ministeramt anbelangt, als auch was die gute Frau weiß. Die stellt sich vor die Bauern und sagt, das müssen wir machen, auch mit dieser Düngeverordnung, weil sie Verantwortung tragen. Für die Hälfte der Fläche unseres Landes. Was für eine Verantwortung. Sie machen das erfolgreich. Die deutsche Landwirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Ein Bauer, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ernährt heute 150 Menschen. Vor 100 Jahren waren es 5. Ihre Produkte sind gefragt. Wir sind der drittgrößte Agrarexporteur. Da ist sie wenigstens ehrlich. Das sind nämlich nicht die Bauern, sondern dieses nationale Wir. Dieser Erfolg hat Auswirkungen. Zuerst die gute Nachricht. Sie haben den Hunger besiegt. Aber jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter. Menschen satt zu machen, das allein reicht heute nicht mehr aus. Wir müssen Menschen satt machen und dabei so mit unseren Ressourcen umgehen, dass morgen mehr Menschen satt werden können. An vielen Stellen tun sie das bereits. 110.000 Betriebe beteiligen sich an Agrarumweltmaßnahmen. Auf einem Viertel ihrer Fläche setzen sie schon jetzt Maßnahmen um für den Schutz der Umwelt oder der biologischen Vielfalt. Und wieder diese Leier. Sie übernehmen schon heute Verantwortung für die Zukunft ihrer Betriebe und die Natur, die sie brauchen. Ich muss übrigens mal wirklich die Gemeinheit an diesem Wort Verantwortung daraus sagen. Ja? Das meint nichts anderes, ihr habt das zu erledigen. Der Sache nach unterbreitet diese Ministerin auch in diesem Redeausschnitt die vernichtende Bilanz. Gerade das erfolgreiche Einspannen der Landwirtschaft in den deutschen Kapitalismus, für dessen Erfolge sogar im Weltmarkt, untergräbt, sie sagt das, die Ressourcen. Diese staatliche Bilanz muss man mal ernst nehmen. Da wird einem auch vom Ministerium präsentiert, dass zum Beispiel in Sachen Wasser die Karten dieses Ministeriums eine ziemlich bundesweite Verseuchung von Oberflächenwasser und Grundwasser mit einem Überdüngung durch Nitrat. Das zeigen die alles schön rot an, damit es auch der Laie versteht. Da muss man wirklich sagen, das ist Fortschritt. Also so einen kleinen Tümpel zu einer Jauchegrube machen, das konnten frühere Bauern auch. Aber das Bundesgebiet, in großen Teilen der Fläche mit Nitrat zu verseuchen, da braucht schon viel Fortschritt. So, das ist die Bilanz, die sie präsentiert. der Sache nach redet die gute Frau dabei, jetzt komme ich wirklich zu dem Frechen da, von einem Verhältnis von ökonomischer Ursache und eben katastrophaler Wirkung. Aber dumm dreist, wie sie sich da hinstellt, und das gehört halt zur menschlichen Qualifikation in dem Ministerium, unterbreitet sie den Landwirten ihren staatlichen Willen, das wird man doch wohl in ein schöneres Nebeneinander kriegen können. Das muss man doch wohl gleichzeitig haben können. Noch mehr Beitrag der Bauern zum deutschen Kapitalismus und seinen Exporterfolgen und gleichzeitig auch etwas mehr Schutz der Umwelt, der Natur, der Bienlein und so weiter. Und wenn das bloß Ideologie wäre, dann wäre ich ja an der Stelle fertig. Aber dieses Nebeneinander ist die staatliche Praxis. Das ist die wirkliche Praxis des Staates in dieser Frage. Er ergänzt seine Unterstützung und Subventionierung einer möglichst immer kapitalismustauglicheren Landwirtschaft um Grenzwerte der Naturzerstörung und um darauf berechnete Zuwendungen an Landwirte, damit die das auch noch einhalten und aushalten. Grenzwerte übrigens beseitigen nie den Grund der Zerstörung. Sie unterbinden nicht mal Zerstörung, sondern wie der Name schon sagt, halten sie in Grenzen. Und zwar nach irgendwelchen staatlichen Gesichtspunkten, jedenfalls weist die Klöckner haargenau auf den roten Flächen, muss ab sofort 20% weniger Gülle verspritzt werden. Dann ist wieder gut. Leider haben die Bauern nicht deswegen die Klöckner ausgepfiffen, sondern indem sie ihre Fassung desselben Offenbarungseids dagegen gehalten haben. Eben den schon erwähnten, dass die sagen, mit solchen Grenzwerten können wir aber marktwirtschaftlich nicht mehr durchhalten. Deswegen mag ich diesen Protest dann doch nicht, sondern entnehme ihm einen erbitterten, konstruktiven Willen, das trotzdem hinzukriegen in diesem Markt. Und für diesen erbitterten, konstruktiven Willen zum Weiter-so hat dann ein Ministerium unter Julia Klöckner auch noch einen Vorschlag. Ganz auf der Höhe des technischen Fortschritts löst sie, wie sie sagt, die Zielkonflikte, die alle aufeinander prallen, mit der Perspektive einer Präzisionslandwirtschaft. Schildert sie, wir werden pipettengenau Düngemittel auftragen, wir werden Sensoren haben, die Schädlinge erkennen, sodass Schädlingsbekämpfungsmittel punktgenau angebracht werden können. So werden unsere Ernten gesichert. Ja, das ist wirklich der Zynismus des Nebeneinanders. Das heißt, wir werden uns bemühen, nur zielgenaues Gift einzusetzen und davon auch nicht mehr als nötig. Oder anders gesagt, was hilft gegen Monsanto? Mehr Monsanto. Gegen die desaströsen Folgen der immer produktiveren Landwirtschaft, ihres kapitalistischen Einbaus, hilft nach dieser Logik nur der weitere Fortschritt genau dabei. Dagegen protestiert dann die andere Fraktion der Landwirtschaft, die von den Alternativen, und fordern mehr Unterstützung für ihre Sorte von Landwirtschaft. Und dieselbe Ministerin stellt sich auch vor die und tütet sie mit dem nächsten staatlich organisierten Nebeneinander ein und speist sie ab. Sie verkündet froh, dass das Landwirtschaftsministerium sich dafür einsetzt, dass in den nächsten Jahren 20% der bäuerlichen Flächen für Ökolandbau präpariert werden. Auch das merkt ihr, dieses Nebeneinander. Auf den Hauptflächen soll es weitergehen wie bisher. Auf 20% der Flächen dürfen Ökolandbauern sich daran versuchen, vielleicht doch noch irgendwelche Böden brauchbar zu erhalten und Nahrungsmittel herzustellen, die man etwas bedenkenloser konsumieren kann. Ja, ein kleines Fazit unter den Staatspunkt. Es ist naheliegend, aber auch verrückt, dass die Bauern, und zwar beide Fraktionen, die Staatsgewalt angehen, dass sie an die appellieren und sagen, die müsse doch das Heilmittel bei all diesen Gegensätzen sein. Das ist naheliegend. Auf der Seite hin nicht ein frei gewählter ideologischer Fehler. Das ist naheliegend, weil praktisch wirklich beide Fraktionen Agricola-Produktion die öffentlichen Zuschüsse aus der staatlichen Hand brauchen, um überhaupt wirtschaftlich zu existieren. Um ihr Bemühen, durch die Produktion von Nahrungsmitteln im Kapitalismus Geld zu verdienen, auf die eine oder auf die andere Weise fortzusetzen. Der Staat ist die existenziell zuständige Instanz für sie. Es ist aber auch total verrückt, weil die Staatsgewalt ja längst eingemischt ist in die landwirtschaftliche Produktion. Weil mit deren Förderung doch all die Fortschritte der Landwirtschaft zustande gebracht werden, die die Natur als Produktions- und Lebensbedingungen gleichzeitig untergraben und die Landwirte in einem dauernden wirtschaftlichen Existenznotstand aufrechterhalten. So, nach der Seite hin ist es verrückt. Ich mache an der Stelle erstmal eine Pause, zumindest eine Pause, und guck mal, was es so an Diskussionsbedarf gibt.
Ja? Ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie du zu Alternativen stehst. Ich meine, ich finde, das, was wir jetzt gehört haben, das hätte man auch vor 30 Jahren erzählen können. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Also ich finde, man muss doch irgendwie mal weiterkommen. Oder? Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, ja. Ich halte mich deswegen noch ein bisschen zurück. Weil das ist jetzt eigentlich so, du schneidest ein neues Thema an oder sie schneiden ein neues Thema an, sie machen einen Fortgang. Vielleicht gibt es davor noch was zu klären, aber dann bin ich durchaus bereit, darauf zu antworten.
Du hast vorhin gesagt, dass die großen Agrarkapitale, also beziehungsweise die Supermärkte und verarbeitende Industrie, dem Landwirt quasi für einen Preis ihm ein Problem löst. Mhm. Dass er das quasi verkauft, wenn er fertig ist. Das habe ich nicht so recht verstanden, was du damit gemeint hast. Also was löst das für ihn für ein Problem?
Oder die machen ihm einen Markt, das ist mal die erste Bestimmung, die machen ihm einen Markt von einer Größe, von einer Reichweite, die er für seinen Kampf um mehr verkaufliches Produkt, damit er sich erhalten kann, unbedingt braucht und den er nie sich machen könnte. Und dann machen sie ihm in diesem Markt sogar eine gewisse Kontinuität seines Absatzes sicher. Aber das hat einen doppelten Preis. Dann diktieren sie, was überhaupt marktaugliche Produkte von ihnen sind. Nach wie müssen die beschaffen sein, wann haben sie da zu sein und vor allem, wie wenig müssen sie kosten.
Gehört eigentlich auch zu, dass sie, was du auch eigentlich schon gesagt hast, dass sie ihnen wirklich das ganze Produkt, was sie haben, auf einmal abnehmen, dass der Bauer selber ja gar sonst irgendwie Kartoffeln hätte und wenn man auf dem Markt immer ein Kilo kauft, dann sind die ziemlich schnell bei ihm vergammelt. Ja. Also diese Industrie verfügt doch überhaupt über die technischen Mittel, diese ganzen schnell verderblichen Waren entweder so zu lagern, dass sie nicht verderben, einzufrieren oder was weiß ich, CO2-Speicher, die man auch kennt. Jedenfalls diese Waren alle so überhaupt so haltbar zu machen, dass sie, was der Bauer nie könnte.
Ja, wobei das ist ja, du sagst das so sehr gebrauchswertmäßig technisch. Was sie da machen, wollte ich schon ein bisschen weniger schön darstellen. Die nehmen ihm auch diese Naturgegebenheit, die eigentlich kein Problem ist, aber für einen, der in Geld rechnet, eine Katastrophe ist, dass landwirtschaftliche Produkte in ihrer Naturbestimmtheit auch noch das haben, sie neigen dazu zu vergehen. Auch das Problem nehmen sie ihm in gewisser Weise ab. Wie sie es erledigen, ist aber nicht nur eine technische Frage, sondern es ist eine rentable Produktionsfrage, eine Frage, wie muss das Produkt hergerichtet werden, damit ich den Markt ausnutzen kann. Und da kommen Modifikationen an diesen Naturprodukten zustande, die greifen in die Enzyme ein.
Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, im Unterschied zu den industriellen Kapitalisten, die ja Arbeitskräfte ausbeuten, ist das bei dem Landwirt nicht so. Bedingt, würde ich sagen, hat ja auch Angestellte, das bin ich alles alleine. Könntest du das nochmal näher erläutern, was du gemeint hast?
Also es wird schon so sein, dass manche von diesen Landwirten in Größenordnungen hineinwachsen, wo die dann auch Lohnarbeiter beschäftigen. Aber erstmal ist der Landwirt eine andere ökonomische Einheit. Ernstlich eine Einheit, er. Er, seine Familie bewirtschaftet seinen Hof. Und was die da übrigens mittlerweile an geldwerten Vorschüssen bewegen, das ist schwindelerregend. Der Haken, auf den ich hinweisen wollte, ist, in allen anderen kapitalistischen Branchen, ist der Einsatz von neuer Technologie, von produktiver Machen des Produktionsprozesses ein kapitalistisches Risiko, das will richtig kalkuliert sein. Der Kapitalist macht es, um in der Produktion die Produktionskosten so zu senken, dass er am Markt den geltenden Marktpreis besser für sich für Gewinn ausnutzen kann, mehr absetzen kann und so weiter. Dafür muss er aber ja mehr Kapital einsetzen. Und die Kalkulation, nach der er das macht, ist, der zusätzliche Kapitaleinsatz darf pro Ware die Kosten nicht so steigen lassen, dass er am Markt noch schlechter dasteht, sondern muss die Kosten der Ware senken. Das geht darüber, dass er die Arbeit für sich billiger macht. Und zwar an der Kalkulation hängt überhaupt der Einsatz von moderner Maschine. Die Arbeit, die er als Lohnarbeit benutzt, um so viel billiger macht, dass am Stück diese Kostensenkung die Kostensteigerung für die neue Maschinerie überkompensiert. So. Das steht dem Bauern nicht zur Verfügung. Das ist der große Haken von Investitionen in der Landwirtschaft.
Aber ich verstehe nicht genau, warum das genau dem Bauern nicht zur Verfügung steht, wenn er seine eigene Arbeit über den Einsatz von Maschinerie produktiver macht. Mhm. Und gleich viel von dem Geld, was er verdient oder was er einnimmt, für sich verknuspert. Es ist doch so, als wenn er einer Person den gleichen Lohn zahlt, aber die Arbeit produktiver geworden ist.
Es wäre natürlich ein ganz raffinierter Trick, wenn er sich entlassen könnte.
Naja, wenn er das aufdreht.
Ja, aber gehst du da immer hin? Er macht nur seine Arbeit effektiver. Ja. Wieso? Er, wenn du ihn als seinen eigenen Lohnarbeiter begreifst, dann macht er mit der Maschinerie sich als Arbeiter effektiver. Der Vergleichsmaßstab ist doch aber, du hast 1000 Arbeiter und machst von 1000 Arbeitern die so produktiv, dass du 500 entlassen kannst. Du merkst, dass das eine andere Liga ist, in der die da spielen. Da kannst du nicht sagen, um die Hälfte die Effektivität verdoppelt, dann spielt es doch keine Rolle, ob es sich auf einen oder auf 500 oder 1000 Leute bezieht. Letzteres ist aber bei den Unternehmen, normalen kapitalistischen Unternehmen, der Witz. Da rechnet sich die Anschaffung der Maschinerie durch die gesenkten Lohnkosten. Mach das mal mit einem.
Ich verstehe, was du meinst, aber das scheint mir dann ein quantitativer Unterschied zu sein und kein qualitativer. Ich hatte nicht so verstanden, dass es ein qualitativer Unterschied sein
soll. Nein, das ist auch ein qualitativer Unterschied. Das ist nicht nur der Unterschied zwischen 1 und 1000. Das ist auch ein qualitativer Unterschied. Der Bauer ist in dem Sinne kein Kapitalist. Eine Bestimmung vom Kapitalisten hat er. Er ist privatwirtschaftender Eigentümer. Eigentümer an seinem Grund und Boden. Die andere entscheidende Bestimmung des Kapitalisten liegt bei ihm nicht vor. Er ist kein Ausbeuter von fremder bezahlter Arbeit. Er ist der Depp, der als Kapitalist selber arbeiten geht.
Ja, aber müsste man da nicht mal auch empirisch, also ich habe da keine Ahnung, ob das nicht mal, ich weiß es nicht, aber ich habe erstmal die Vermutung, du gehst nur von dem Modell dieses Bauern oder Landwirts, der selber und seine Familie da arbeiten lässt. Aber was man doch vor Augen hat, ist, dass es Plantagen zum Beispiel im Obstbau, da gibt es Plantagen, da gibt es dann auch Arbeiter, die zum Beispiel Pflückerei machen. Und das sind dann die aus Osteuropa oder wo auch immer hergeholten. Und da kann man doch diese Rechnung machen, die du sagst, die für den kapitalistischen Normalbetrieb geht, dann überlegen die sich schon, ob sie eine Pflückmaschine kaufen. Und wenn das eben nicht funktioniert hat, diese Löhne immer weiter zu drücken mit diesen Billigarbeitern, die da auch nur prekär und sonst wie beschäftigt, dann kaufen die eine Maschine. Und der Einsatz, also der, und da haben wir doch dieselbe Rechnungsweise. Also ich sehe auch nicht so ähnlich, ob das, also ich gebe dir zu, dass fundamental der Unterschied da ist, wenn du einen einzelnen Bauern plus Familie hast. Aber ich sehe nicht, dass es einen Unterschied gibt, wenn ein Bauer, sagen wir, 50 Angestellte hat.
Was? Ja, gibt es das denn, dass ein Bauer 50, du hast doch gerade selber das schöne Wort prekär benutzt. Was macht denn das so prekär? In Fachkreisen sagt man, das ist Saisonarbeit. Die fällt einmal am Anfang an, bei der Aussaat, und einmal am Ende, beim Pflücken. Daran merkt man die Lohnarbeit, meinetwegen, die er dann reinsetzt. Die schlägt gar nicht sein Eigentum um. Sein Eigentum ist immer noch eins, das wächst durch den Naturprozess. Da hat er das Glück, dass kapitalistisch gesehen ein Pech ist. Man merkt, sein Einsatz von Lohnarbeit potenziert wirklich bloß den Aufwand, den er sonst alleine hätte, und macht ihn so bewältigbar. Er stammt gar nicht aus einer Kalkulation, der mit einem Eigentumsvorschuss anfängt. Den Eigentumsvorschuss als Kommandomacht über lebendige Arbeit wirken lässt und an dem Verhältnis dann mit Maschinerie dreht, sondern kommt ganz aus der stofflichen Grundlage seines Produktionsprozesses. Das ist ein anderer Ausgangspunkt, das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Was natürlich gar nicht durchstreicht, dass da mal Lohnarbeit eingesetzt wird.
Ja, da wächst tatsächlich auch landwirtschaftliche Produktion ein Stück weit in diese Gepflogenheiten des Ausnutzens von Lohnarbeit rein. Aber selbst dort, das war jetzt richtig, wie du da interveniert hast, ist sofort zu greifen, dass sich diese Besonderheit des landwirtschaftlichen Produzierens im Kapitalismus, Naturabhängigkeit, auch da wieder bemerkbar macht als Schranke.
Aber das sind doch zwei verschiedene Sachen. Also einmal die Frage, was ich wirklich nicht beurteilen will, wenn du da so sicher bist, dass das alles Familienbetriebe sind, gut, dann das andere Argument...
Also in einem Sinn bin ich mir sicher, weil das könnte ich jetzt mit einer Statistik beweisen. Insofern handelt es sich garantiert bei dem, worüber ich rede, nicht um ein Modell, sondern einfach um den Normalfall von Landwirtschaft. Aber nimm doch jetzt mal wirklich den Einwand da. Selbst dort, wo es Landwirte dazu bringen, aus der dauernden geldmäßigen Beschränktheit dessen, was sie überhaupt als Vermögen einsetzen, in eine Größenordnung zu wachsen, wo sie Lohnarbeit einsetzen können. Selbst dort macht sich an dem, wie das passiert, die Schranke der Landwirtschaft für kapitalistisches Wirtschaften geltend. Das mit der Saisonarbeit ist nämlich nicht einfach, also es ist eine Gemeinheit für die Leute, die es trifft. Aber es ist keine Gemeinheit, sondern es ist eine ökonomische Notwendigkeit, weil sich an dem Einsatz der Lohnarbeit schon wieder bemerkbar macht. Diese doofe Landwirtschaft taugt gar nicht für kontinuierliche Ausbeuterei und Geldmacherei, sondern kann zusätzliche Arbeit nur in den Phasen gebrauchen, die eben diese Ansaat- und Erntezeiten sind.
Deshalb sind das auch keine Lohnarbeiter, sondern Wanderarbeiter.
Ja,
weißt du, wenn sie mit den gelben Hüten fertig sind, dann gehen sie 50 Kilometer und machen dann irgendwas mit Kohl oder mit sonst was. Der Unterschied ist auch auffällig.
Ja, und ich wollte eigentlich nicht nur sagen, dass der auffällig ist, sondern da ist das Argument eigentlich gefallen, wo der herkommt, wo der seinen ökonomischen Grund her hat. Der hat schon wieder seinen ökonomischen Grund in der Sperrigkeit des Benutzens von Naturprozessen fürs Geldmachen.
Ich hänge jetzt gerade immer noch bei der, wie sich denn jetzt die Maschinen rentieren, einerseits eben beim industriellen Kapitalisten und in der Landwirtschaft. Und da habe ich mir das jetzt gerade so überlegt, dass eben, da hatten wir beim industriellen Kapitalisten, der spart sich eben durch die Maschine, spart er sich Lohnarbeit ein. Und in der Landwirtschaft ist doch wird möglicherweise die Rentabilität der Maschine doch darüber hergestellt, dass er eben eventuell dann einen größeren Absatz hat, also dadurch mehr Geld wieder einnehmen kann. Und da hast du aber ja schon den Haken dabei gesagt, ja, mit welchen Risiken der belastet ist. Ist das ja, jetzt so, ist so richtig, so darüber, dass der Unterschied eigentlich, wie sich jetzt eine Maschine für die beiden jeweils lohnen kann?
Das wollte ich an der Stelle nicht ausführen, aber dass ich einfach mich getraut habe zu sagen, Vergrößerung des Ausstoßes in der modernen Landwirtschaft ist schon gleich wieder ein Haken. Das stimmt auch nur für die Landwirtschaft. Weil das war ja einfach die Behauptung, dann überschwemmen Sie mit einem Mehrangebot von landwirtschaftlichen Produkten Ihre Abnehmer und es geht schlecht für Sie aus. Warum eigentlich? Das ist doch absurd, ja? Wachstum des verkaufsfähigen Produkts ist für die ein Problem. Das liegt daran, weil sie, das ist übrigens derselbe Grund, weil bei ihnen der Einsatz von zusätzlicher, produktiver machender Maschinerie diesen Stücksenkungskosteneffekt, indem sie dann die Waffe hätten, auch mehr Produkt loszuschlagen, nicht hat.
Dann nicht, wenn sie nicht auch mehr Fläche haben.
Also nein, der Stückkostensenkungseffekt darüber, dass sie an bezahlter Arbeit so viel sparen pro Produkt, gibt es bei ihnen nicht.
Ich habe mal noch meine Frage zu Auseinahmen über das.
Da verteilt sich wirklich einfach der Geldvorschuss auf die Masse von Produkten, die man dann losschlagen muss.
Ich habe da noch einen Zusatz. Du hast gesagt, die Sperrigkeit der Natur,
ja,
die bedinge, wenn ich das richtig verstanden habe, die bedinge, dass es diese ganz andersartige Organisationsstruktur, sage ich mal, der Landwirte gibt, nämlich, dass das ein Privateigentümer ist mit Familie. Habe ich das falsch zusammen?
Ja, das hast du falsch. Die Sperrigkeit der Natur, das habe ich genannt, dass diese eigentlich banale Angelegenheit, dass in der Landwirtschaft die Produktionsperiode nicht zusammenfällt mit der Arbeitsperiode, dass dazwischen die Natur macht, was sie so gesetzmäßig da zu erledigen hat. Diese Banalität ist für einen, der damit einen Geldvorschuss lohnend wieder zurückkriegen muss, eine einzige ökonomische Sperrigkeit.
Ja, ja gut, soweit. Das ist die
ökonomische auch die Sperrigkeit. Dafür,
du hast Naturprozesse, die eine gewisse Zeit dauern. Ja. Wenn du aber mal in die Geschichte zurückgehst, in der industriellen Produktion, bei Bleichen, Färben, Eisenbearbeitung, war das in ähnlicher Weise so. Da war das Bleichen und Färben und auch irgendwie sperrig. Und da haben auch erstmal Einzelne damit angefangen. Und das waren auch Einzelkapitalisten und mit ganz wenig Angestellten und so. Die haben damit angefangen und hatten so ihr Problem mit dieser, in Anführungszeichen, Sperrigkeit der Natur. Kann man denn nicht analog sagen, wenn ich mir wieder vorstelle, dass es da Hühnerbetriebe mit 100.000 oder 200.000 Hühnern gibt, da wird die Sperrigkeit sozusagen auf eine Standardisierung gebracht und dann wird immer mehr Maschineneinsatz, was die da brauchen an Maschineneinsatz, um ihre 100.000 Hühner da in irgendeiner Weise möglichst schnell da wachsen zu lassen. Dass dann die gesamten Mechanismen, die es gibt, die wir aus der industriellen Produktion kennen,
dass die dann auch darauf angewandt werden.
Wenn du das so schlampig Mechanismen nennst, dann kann man ja alles analog sehen. Also ich habe über sowas geredet. Ja, das ist mittlerweile so, dass in diesen Hühnerfabriken solche Mengen von Viechern unterwegs sind. Ja. So, und das hat zwei ökonomisch verursachte Konsequenzen. Das eine ist, mit den vielen Hühnern stellen sich die meisten Landwirte, die sowas machen, in ihrer Geldrechnung gar nicht großartig besser. Sie sind einfach mit einem viel größeren Geldvorschuss permanent in dem Risiko drin, ob sie das aus dem Markt wieder rausholen. Das ist ihre Existenz. Und die andere Seite davon ist, die Sperrigkeit der Natur in Sachen, wie viele Hühner kriegt man, wie schnell aufgezogen, wird da wirklich dehnbar gemacht, wird da auch wirklich ein Stück weit verändert. Mit der Konsequenz, dass das Produkt für den Konsumenten zunehmend unbrauchbar gemacht wird.
Ja,
und nicht nur für die, also ich wollte zwar nicht schildern heute, aber man weiß doch zum Beispiel, dass in den Badesee gehen heute gefährlich ist. Ne?
Ja?
Voll mit Antibiotika und antibiotikaresistenten Keimen.
Das ist nicht der Punkt, das ist auch nicht der Punkt, der mich interessiert.
Es wäre hilfreich, wenn ihr versuchen würdet, lauter zu sprechen.
Gut, ich versuche es. Der Punkt, der mich interessiert, es wird dann doch darüber gesagt, dass diese Landwirtschaft, und dann nehmen wir mal diese 100.000 Hühnerproduzenten da, dass es da sich um industrialisierte Landwirtschaft handelt. Das heißt, das ist erstmal, wenn die mich die Sprache falsch verwenden, ist doch ein Indiz dafür, dass das, was in der Industrialisierung passiert ist mit den anderen Naturprozessen, sagen wir mal Färben und Stahlbearbeitung und so, dass diese Industrialisierung auch auf die Bearbeitung der Natur in der Landwirtschaft mehr und mehr zutrifft. Und deshalb, mein Einwand war nur an dieser qualitativen Differenz, die du da gemacht hast, zwischen auf der einen Seite Industrialisierung kapitalistische Produktion im Produktionsbereich und dass du sagst, die Landwirtschaft habe da so eine Besonderheit und dann hast du zurückgegriffen auf die Privateigentümer und den einzelnen Bauern. Und ist es denn nicht vielmehr so, dass dieser Unterschied eingeschliffen wird, sagen wir mal? Dass
nein.
Es mehr und mehr.
Nein, der wird nicht eingeschliffen. Und du schleifst ihn rein, indem du mit dem Faden begriffslosen Begriff Industrialisierung operierst. Du sagst nicht, was der ökonomisch ist, sondern du sagst, da kommen doch irgendwie damit bezeichnete Methoden der Massenproduktion zum Einsatz. Ich wollte aber was ökonomisch dazu sagen. Und nimm das doch mal so hin. Ich will auch nicht in die Geschichte der Landwirtschaft und der Industrie mit wasserbetriebenen Dampfhämmern und weiß ich was eintauchen, sondern ich rede über das, was heute passiert. Und mal ganz billig, oberflächlich auf das, wofür ich Gründe sagen wollte, hingewiesen ist Folgendes. Wenn die Automobilproduzenten schon wieder ihren Ausstoß an Waren erhöhen, dann stellt sich bei den Shareholdern dieser Unternehmen ein Gewinnzuwachs ein. Und bei denen, die diese fahrbaren Untersätze als Ware kaufen, nicht das Risiko, damit sofort vor den Baum zu fahren. Diese zwei Absurditäten, die aber Verlaufsformen des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft sind, da wollte ich den ökonomischen Grund im Kapitalismus sagen. Das ist die Konsequenz davon, wenn man der kapitalistischen Gesetzmäßigkeit ein Geldvorschuss muss mit Überschuss zurückkehren, die Produktion der Landwirtschaft unterwirft, die gewisse Naturnotwendigkeiten beinhaltet, was für sich gut und nicht schlecht ist, aber kapitalistisch glattweg zu diesem doppelten Resultat führt. Der Bauer wird nicht so richtig reicher und die landwirtschaftlichen Produkte werden weniger bekömmlich. Und drumherum wird sogar die Natur als Produktions- und Lebensbedingung etwas allgemeiner untergraben. So, das liegt an der Besonderheit dieser Geschäftssphäre da.
Du bist auch nicht besonders ehrlich in der Auswahl deiner Gegenbeispiele, weil gerade jetzt das, was du gerade zitiert hast, diese Kükenfabriken und so, das sind ja jetzt gerade nicht die Beispiele, wo noch zusätzliche Lohnarbeiter angewendet werden. Da macht wirklich der Bauer wiederum nur seine Arbeit produktiver. Das merkst du, deswegen hat der Referent dir vorgeworfen, dass du begriffslos bist.
Das ist aber auch Quatsch, das ist doch totaler Quatsch, die Leute. Ein Landwirt zum Beispiel, der Kühe hat, der gibt seine Milch zu der Milchgenossenschaft. Das sind riesige Unternehmen.
Ja, doch richtig, die Milchgenossenschaft ist ein Unternehmen, richtig.
Das ist Quatsch, was du da sagst.
Eben. Merkst du, jetzt sagst du, der Bauer gibt, der Landwirt, Entschuldigung, der gibt seine Milch zu einer Genossenschaft. Den entnehme ich erstmal, selber bringt er es über sein Geschäft nicht zu der Größe, die es braucht, um so ein Naturprodukt wie Milch zu vermarkten, sodass die findigen Bauern darauf gekommen sind, dass wenn sie überhaupt als Verkäufer auftreten wollen, mit ein bisschen Marktmacht, sie sich als Genossenschaft organisieren müssen. Aber das spricht doch erstmal genau für das, was der Referent ausgeführt hat, dass als diese individuellen Eigentümer und arbeitenden Eigentümer sie über all das nicht verfügen.
Da wollte ich zu dem, was du jetzt gesagt hast, wollte ich noch Folgendes gesagt haben. Das ist bemerkenswert. Die auf der Produktion von agrarischen Rohstoffen sitzen, die werden ihres kapitalistischen Lebens mit Naturprodukten nicht froh. Die, die es ihnen abnehmen, kaum ist diese Naturbedingtheit der Produktion vorbei, die es ihnen abnehmen, die kriegen das glattweg hin, dass man an einem Liter Milch für 65 Cent als Nestle reicher werden kann.
Wenn der Bauer mit seinen 38 Cent nicht mal eine Hund kostet.
Ja. Also, dass der damit froh wird, das ist für mich nicht das Argument, sondern mal ganz, also es geht ja um begriffslos oder nicht begriffslos, also der Begriff industrialisierte Landwirtschaft, sagst du, sei irgendwie nur ideologisch und das habe keinen Grund in der ökonomischen Struktur oder dass ich da was verändert habe. Jetzt mal ganz simpel.
Ich habe dargestellt, was sich verändert hat. Das Argument war doch gerade, alles das, was du Industrialisierung nennst, findet statt und ändert offenbar an der prekären ökonomischen Lage der Bauern gar nichts.
Moment, also
das ist ja gerade das, was es zu erklären galt.
Ja, ich versuche ja, also ich habe den Eindruck, dass da ein Problem ist und deshalb sage ich da jetzt noch ein, zwei Sätze dazu. Also früher, sagen wir mal, der Bauer, den du geschildert hast, dieser Familienbetrieb, der hatte 20 Hühner und hat dann die Eier verkauft. So, was wir heute haben, sind diese 100.000 Hühner, dann noch spezialisiert, ob die dann auf Hähnchenmast gehen oder Eierproduktion. Und wir haben einen gigantischen, also das, was dazu läuft, ist doch diese Konzerne, die das dann vermarkten. Das heißt, die Bauern oder Landwirte, die sind doch dann die Rohstofflieferanten für diesen Vorgang. Und jetzt, wenn in dieser Weise, wie ich sage, dass das nicht bloß begriffslos ist, wenn industrialisiert mit der Natur dann verfahren wird,
wird die Sperrigkeit der Natur in anderer Weise, behandelt. Also was, das ist nicht mehr dasselbe, 20 Hühner auf dem Bauernhof rumlaufen lassen oder diese 100.000 Hühner.
Aber den Vergleichsmaßstab hast du doch auch eingeführt. Ja, niemand behauptet, dass die Landwirtschaft genauso zugeht wie 1920.
Ich sag dir nochmal, ich wollte dich ja nicht beleidigen, wo ich gesagt habe, das ist begriffslos. Du sagst industrialisierte Landwirtschaft. Und jetzt sagst du gar nicht, was ist denn die Industrialisierung in der Landwirtschaft, sondern die unbrauchbaren Argumente von dir heißen. Erstens mehr. Das ist doch keine Begriffsbestimmung von dem, was da ökonomisch in der Landwirtschaft passiert, dass man bloß sagt mehr. Dann, was ich noch verkehrter finde, ist, dass du das Wort Industrialisierung für ähnlicher werden verschwendest. Dass du einfach sagst, damit wird es doch ähnlicher zu den anderen Industriebereichen. Du behauptest einen Vergleich, ohne ihn zu machen. Und behauptest einfach, die Differenz geht weg. So, darauf richtete sich meine Intervention gegen deine Redeweise. Was es mit der Industrialisierung der Landwirtschaft auf sich hat, wollte ich kurz erklärt haben mit folgendem Verhältnis. Für das Zulieferant der wirklichen Nahrungsmittelindustrie werden. Dafür und an den Anforderungen, die es da von Seiten der Abnehmer gibt, dafür ändert der Landwirt seine Produktion. Er macht also nicht einfach mehr, sondern er will den Anforderungen, die ihm seine grandiosen Dienstleister da stellen, dem will er gerechter werden in Sachen Qualität, Menge, Zeitpunkt und Preis. Wenn er dafür seine Produktion verändert, jetzt kommt, das ist bei ihm sicher der größere Geldvorschuss, und eine neue Fassung seiner Abhängigkeit, die darin besteht, er muss, wie auch immer die Natur ihm da in die Hand arbeitet oder nicht, ein vergrößertes Warenvolumen seinen Hof abringen, damit er mit den Preisen, die ihm aufgedrückt werden, seine Geldvorschüsse, wenn es gut geht, wieder rein wird. Das tut er auf eine Art und Weise, dass er die Produktivkraft Erhöhung, die er unbedingt erreichen muss, rücksichtslos gegen die Naturbedingungen seiner Produktion zum Einsatz bringt. Und das Ergebnis kennt man. Das wollte ich nie ausmalen, aber ich wollte es erklären, warum es dazu kommt. So wollte ich gesagt haben, ja, da industrialisiert sich was. Aber es industrialisiert sich die Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft hat diese Produktivkrafterhöhung eine besondere, verheerende kapitalistische Verlaufsform.
Ja, aber
das lasse ich mir nicht von dir. Das lasse ich mir von dir nicht egalisieren, indem du sagst, Industrie gibt es doch auch anderswo. Ja? Da waren noch andere.
Ja, also relativ kurz einmal auf dem Flyer stand für mich zugespitzt formuliert. Bio und Kapitalismus ist nicht verträglich.
Mit der Für mich
stand auf dem Flyer zugespitzt formuliert, Bio und Kapitalismus sind nicht miteinander verträglich. Und da hattest du ja auch im Laufe des Vortrags immer wieder was zu gesagt, aber könntest du das einfach nochmal explizit zusammenfassen?
Das hatte ich, glaube ich, eben schon mal zusammengefasst. Die zwei Verlaufsformen dieser Unverträglichkeit sind auf der einen Seite, dass es tatsächlich zu landwirtschaftlichem Produkt mit der Begleiterscheinung kommt, mit der unvermeidlichen Begleiterscheinung kommt, dass die Produktionsbedingungen Natur und das Produkt untergraben wird in seiner Verträglichkeit, und dass auf der anderen Seite die Abhängigkeit des Landwirts von einer prekären Einkommensquelle Hof, einer permanent prekären Einkommensquelle Hof, immer wieder hergestellt wird. Und zwar bei immer weniger, weil die anderen gehen halt unterwegs drauf. So, das wollte ich damit sagen. Also unverträglich für beide Seiten.
Also ich finde es, ich bin selber auf dem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen und habe auch, bin selber die ersten 25 Jahre auf dem Betrieb aufgewachsen, also hineingeboren in die Landwirtschaft und höre es erstmal auch heute Abend wirklich bis zu Ende. Ich glaube, ich habe noch nicht alles verstanden, aber einiges. Wie es wirklich funktioniert und ich diskutiere war wirklich heftig mit meinem Bruder, der die Landwirtschaft noch betreibt, der meinen Eltern übernommen hat, sehr wahrscheinlich übernimmt mein Patenkind auch, ist noch alles unklar, weil wir nicht wissen, wo es hingeht, das Schiff. Und ich bin mal ganz froh, dass das hier jemand meine Ruhe erklärt und ich immer nur geschimpft wird. Also was die Landwirte einfach nicht mehr haben können, ist dieses Anpöbeln. Die pöbeln selber auch. Ich will jetzt nicht meinen Bruder in Schutz nehmen. Aber es wird auch mittlerweile auf beiden Seiten so gepöbelt und unterste Schublade angemacht und beschuldigt und beschimpft und der und die Straßen und die Gülle. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung, aber die Art und Weise, wir kommen nicht zusammen. Und das ist doch, wie ich das jetzt verstehe, wegen diesen nebeneinander herlaufenden Betrieben marktwirtschaftlich, ökonomisch einfach nicht. Die kommen nicht zusammen. Also so habe ich das gerade auch von dem jungen Mann hinter mir verstanden. Es kann eigentlich nicht gut ausgehen, weil man frontal gegen Land fährt, wenn wir so weitermachen.
Da ist ein gesellschaftlicher, ökonomischer, mehrseitiger Gegensatz organisiert und dessen Verlaufsform sind diese Unverträglichkeiten. Das Stichwort, das eben gesagt worden ist, finde ich wichtig, darauf mal hinzuweisen. Die öffentliche Diskussion besteht mal theoretisch betrachtet in einem ganz großen Fehler. Der besteht darin, dass man nicht Ursachen ermittelt, sondern von dem Standpunkt aus, das hat aber in Ordnung zu gehen, Schuldige. Und jetzt sind alle schuldig. Das ist was anderes, mal Ursachen zu ermitteln. Welche hierzulande in dieser Wirtschaftsordnung notwendige, gültige Rechnungsweise ist für diese Konsequenzen verantwortlich, als dass man sagt, da machen Leute etwas, was ihnen nicht gehört. Um es mal zugespitzt zu sagen, marktwirtschaftlich, nach dieser Rechnungsweise dieses Wirtschaftssystems machen die Landwirte keine Fehler, die so viel Gülle auf ihre Flächen bringen, dass das Grundwasser im Arsch ist. Zum einen machen sie das deswegen, um mehr Produkt pro Fläche, die sie unbedingt brauchen als verkaufsfähiges Produkt, koste es wirklich, was es wolle, aus der Erde rauszuholen. Nach der anderen Seite hin wissen sie nicht, wohin mit dieser Scheiße, mit dieser Gülle. Die zu haben, gehört leider nicht zu den Vermögenstatbeständen eines Landwirts, sondern zu einem furchtbaren Kostenposten. Also wird dieser Kostenposten, so gut es geht, auch entsorgt. Beides findet dort statt und zu dieser Praxis kann man nicht sagen, Der Landwirt macht nicht, was sich in dieser Wirtschaftsweise...
Der Landwirt baut jetzt, weil er die Gülle nicht mehr rausbringen darf, baut er jetzt wieder Silos, wo er die Gülle zwischenlagern kann. Ja. So, und da sind wir wieder bei den Kosten. So ein Silo kostet, keine Ahnung, schlagen wir 50.000 Euro, keine Ahnung, je nachdem wie viel Gülle. Also dann stehen wieder die Kosten, weil er darf ja die Gülle nicht mehr rausbringen, aber die muss ja irgendwo hin. Genau. Wir können sie ja schlecht hier in den Weser kicken.
So ist das. Und dann kommt der Staat und hilft den Bauern.
Ihr kriegt ja so Subventionen für euren.
Nein, erstmal hilft er ihm, indem er ihm vorschreibt, auf den großen Behälter gehört aber ein Deckel.
Ein Deckel und die Vorschrift und ja, vor allem ja. Muss er auch wieder mitführen.
Ja, weil sonst zu viel Ammoniak-Emissionen.
Ja, genau. Auf jeden Fall möchte ich nochmal bedanken, dass ich heute einiges verstanden habe. Und ich bin so froh, dass ihr mich geschimpft
Es wurde am Anfang hörte ich schon die ersten Witze über Glyphosat und Landwirtschaft. Da dachte ich, ach du Scheiße, ich bin hier falsch. Ich habe extra Schal mitgenommen, weil ich mich vermummen muss. Ich bedanke mich, dass ich mal vernünftig aufgeklärt wurde. Dankeschön.